11 Minuten Bibel.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Zwei Gäste diskutieren über einen kurzen Text aus der Bibel.
Ein Meinungsaustausch verpackt in 11 Minuten Redezeit. Heute mit mir, Joni Merz. Herzlich willkommen. Und ich finde, Liebe kann manchmal ganz einfach sein. Ich denke an eine Situation, wo die Kinder so ganz seelenruhig miteinander spielen, dass einem so richtig das Herz aufgeht. Oder auch eine Situation, wenn ich irgendwie mit einem guten Freund ein Erfolgserlebnis teilen kann. Aber Liebe kann auch ganz schwierig sein, wenn aus der Wohnung obendran der Typ meint, er müsse spät am Abend noch Staub saugen. Oder wenn man auf der Autobahn hinter einem langsamen Fahrer oder einer Fahrerin gelandet ist und man einfach nicht dran vorbeikommt. Es gibt so eine Spannung in einem. Und gerade darum ist der Vers, den wir heute darüber reden, auch noch so aktuell. Es ist quasi eine Erinnerung, dass wir liebevoll sein sollen miteinander. Warum uns das aber manchmal überfordert, über das rede ich mit dem Andreas Bobby Boppart und der Christine Schliesser. Und der Bibelvers, der unsere Grundlage ist dazu, der steht im Epheserbrief, Kapitel 5, Verse 1 und 2.
Weil ihr Gottes geliebte Kinder seid, sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben und Gott hat dieses Opfer angenommen.
Ich finde, ganz ein dichter Text mit so vielen Sachen, wo man darüber diskutieren könnte, das machen wir in den nächsten 11 Minuten, da bin ich sicher. Aber komm, ich finde es auch hilfreich, ganz geschwind einzubetten. Wir haben hier, hey, weil ihr Gottes geliebte Kinder seid, sollt ihr und so, wer redet hier mit wem? Können wir das kurz fassen, Christine?
Ja, das ist natürlich ein spannender Text auch, ne? Geschrieben an die christliche Gemeinde, an die Christusgläubigen in Ephesus. Ephesus ist heute in der heutigen Türkei im Westen. Damals eine ganz bedeutende Handelsstadt, Weltstadt, kann man sagen. Mit dem ganzen Treiben und kunterbunten Zusammengemisch, was man von einer Handels- und Weltstadt da auch erwarten kann. Die Tradition geht davon aus, dass Paulus den Brief aus der Gefangenschaft geschrieben hat, als er in Rom gefangen war. Das, finde ich, wirft auch nochmal ein interessantes Licht darauf, dass gerade er, ne, der jetzt, dem es ja wirklich auch nicht so richtig toll ging, ne, als Gefangener im Gefängnis, dass er so stark ermahnt, an der Liebe festzuhalten. Liebe ist ja ein Schlagwort, was hier viermal in diesen zwei kurzen Versen vorkommt. Also da scheint Paulus oder dem Briefeschreiber etwas wirklich ganz wichtig gewesen zu sein.
Ja, weißt du, also kann man vermuten, dass er irgendwie etwas mitbekommen hat, dass da Streitereien rum sind und jetzt braucht es dort mehr Liebe. Weiss man das in dem Kontext?
Da bin ich überfragt. Also wir kennen ja aus anderen Briefen an die Korinther zum Beispiel, ne? Da ging das ja ziemlich hoch her mit verschiedenen Streitigkeiten und so. Da wäre das eher da zu vermuten. Ja. Aber ich sag mal, überall wo Menschen sind, wird gemenschelt. Ja. Und da gibt es selbstverständlich auch verschiedene Konflikte im kleineren und größeren Ausmaß.
Und ihm irgendwie ein Herzensanliegen, dass er dort, wie kann die Liebe, die Gott vorgelebt hat oder Christus vorgelebt hat, dass die das auch leben können. Was macht so mit euch, wenn ihr es gehört? Liebevoll miteinander umgehen, so wie Christus seine Liebe erwiesen hat, in allem seinem Vorbild folgen, ist schon noch recht ein Anspruch.
Ja, das sind natürlich zwei grosse Themen. Das eine, das Thema Vorbild, da kommen wir vielleicht nachher noch in zwei, drei Minuten noch drauf. Das andere Thema, einander lieben, das ist etwas, wo wir ja immer wieder daran scheitern. Darum, die Briefe sind in ganz spezifische Situationen hineingeschrieben worden von Paulus einmal. Und da kann man ja nicht immer alles eins zu eins einfach übertragen und sagen, wenn er sagt, hol noch meinen Mantel, Karpathos, dann muss ich jetzt auch nicht hinfliegen und einen Mantel suchen.
So, nein, so im Heute jetzt, meinst du, oder?
Ja. Aber da finde ich, das ist so brandaktuell. Also wenn man unsere die Art, wie wir uns kulturell entwickelt haben, auch mit Social Media, wo man alles gerade rausprallagert, was einem durch den Kopf geht. Und das Gefühl, das ist die Art, wie man muss kommunizieren muss. Und es ist eigentlich pure Lieblosigkeit. Und da verschuldigen wir uns permanent, dass wir einfach nur lieblos miteinander umgehen, weil wir zum Beispiel nur die Wahrheit hochheben. Und das Gefühl, es muss einfach, das Richtige muss gesagt werden. Und das, oh, aber ohne Liebe ist alles nichts, heisst es auch in der Bibel. Das ist ein dröhnender Gott oder ein lärmendes Becken, sagt der Paulus, schreibt er auch Korinther einmal. Und da glaube ich schon, da müssen wir wieder neu entdecken, was es heisst. Wie können wir definitiv wahr bleiben, aber dort sind wir oft nicht in Gefahr, je nachdem, in welchen Reisen wir unterwegs sind, sondern wie können wir auch liebevoll bleiben, einander in Liebe zugewandt sein. Das, was wir eigentlich bei Jesus sehen, wo das gelebt hat, wo das verkörpert hat.
Dem alten Kirchenvater Augustin, ne, aus dem 4. Jahrhundert, dem wird ja der Satz zugeschrieben, liebe und tu, was du willst. Und das finde ich eigentlich noch total spannend, ne, weil wenn man nur den zweiten Teil hört, ne, tu, was du willst, denkt man sich, oha, genau, Freipass, was ist das für eine Ethik? Aber eben, wenn die Liebe quasi das Vorzeichen vor der Klammer ist, dann ist alles danach ausgerichtet.
Und wir haben ja eigentlich in unserem Text, wo wir darüber reden, haben wir ja eine Definition, wie die Liebe soll aussehen, nämlich so, wie Christus seine Liebe erwiesen hat, also wie so als Vorbild. Was zeichnet das aus, die Liebe, wenn man das zusammenfassen würde, die er vorgelebt hat oder erwiesen hat?
Für mich ist er als Mensch, wie er mit Menschen umgegangen ist, er als Gott, wie er die Liebe inkarniert hat in die Welt. Das ist für mich also das Gesamtpaket. Es gibt einen Berner Pfarrer, den Pfarrer Martin, der hat einmal gesagt, Christus, ihm glaube ich Gott. Und das ist also, wenn ich uns als Menschen zuschaue, uns glaube ich nicht permanent Gott. Dir und mir glaube ich nicht immer Gott. Auch mir glaube ich nicht immer Gott. Aber dem Christus, wenn ich ihm zuschaue, ihn beobachte, durch die Geschichten und durch das, was er gesagt hat und gelebt hat, durch sein Sterben und durch sein Auferstehen, ihm glaube ich Gott. Er, der auch gesagt hat, wer mich anschaut, der sieht Gott, mein Vater. Und was mir entgegenkommt, ist eben die Liebe. Und das ist etwas, was manchmal fast unerträglich ist, dass Gott ist Liebe. Dort kommt nachher ein Punkt. Und der Mensch hat immer das Bedürfnis, auch noch zu sagen, aber, er ist ja auch noch Richter, er ist ja aber. Also ich sage ihm, das ist der Aberglaube, der Glaube an das Aber. Ich muss sagen, ja, aber das muss... Sag, nein, ja. Gott ist Liebe. Das ist eine in sich geschlossene Wahrheit. Und das ist etwas, was wir immer wieder neu dürfen und müssen entdecken, dass Gott wirklich Liebe ist, dass sich das in Jesus gezeigt hat. Und dass wenn wir jetzt über Vorbild nachdenken, hat das etwas damit zu tun, wie ich die Liebe in die Welt hineinrede. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung an mich.
Ja, eben, wenn du das schon sagst. Oder ich mag mich an mich noch erinnern, in meiner Jugendzeit habe ich so ein Bändchen angehabt, wo WWJD drauf gestanden ist. Also, was würde Jesus tun?
Was würde der Jonathan tun?
Jesus tun? Nein, es ist schon der Jesus gemeint. Aber vielleicht habe ich es manchmal auch so übersetzt für mich, das kann schon sein. Aber dort, ich habe mir als Jugendlicher feste Frage versucht zu stellen, wie würde jetzt Jesus reagieren? Und dann versuche ich ähnlich zu reagieren. So das Vorbild zu nehmen. Aber ist das nicht, also weißt, ist das ein Vorbild, das man überhaupt erreichen kann? Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Oder soll man es überhaupt erreichen? Was ist mit Vorbild gemeint?
Ich glaube, das ist dieser Nachfolgegedanke, gell? Der ja im christlichen Glauben ganz besonders stark ausgeprägt ist. Da hat man sich ja seit Jahrhunderten, Jahrtausenden Gedanken drüber gemacht, was heißt das konkret, Jesus nachzufolgen, ne? Wenn er zu den Fischern sagt, komm und folge mir nach. Und einen Gedanken, den ich hier ganz spannend finde, es gibt ein Buch mit dem Titel Nachfolge von dem deutschen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der ja von den Nazis hingerichtet wurde. Und in diesem Nachfolgebuch im letzten Kapitel, das trägt die Überschrift Das Bild Christi, da beschreibt er, dass es weniger darum geht, dass wir uns quasi abrackern und anstrengen und sagen, boah, hey, mir fehlt hier noch einiges, ne, zur Christusförmigkeit. Ja. Oh, wie komme ich da hin? Sondern dass die Bewegung eher andersrum ist. Also es geht um ein hineingestaltet Werden in das Bild Christi, wo das Bild Christi quasi in uns immer mehr an Gestalt und an Raum gewinnt. Mhm. Und das finde ich eigentlich einen total schönen Gedanken.
Ja, das ist spannend. Vorbild hast du ja häufig irgendwie, du hast den Musiker oder die Fußballerin vor Augen, wo so möchte ich werden wie die. Also du bewegst dich immer oder willst dich auf das zubewegen. Bei dir wäre der Ansatz wär genau umgekehrt. Das bewegt sich etwas in dich hinein, sozusagen, oder?
Ja, verändert dich. Ich glaube, das ist keine Einbahnstraße, ne? Sondern vielleicht eher so, wie soll ich sagen, ganzheitlich, mehrdimensional. Ne? Also auf der einen Seite hast du ja schon auch Entscheidungsfähigkeit. Ne? Also schlägst die Bibel auf oder nicht? Ne? Gehst du in den Gottesdienst oder nicht?
Ich glaube, es muss auch aufeinander zulaufen. Also das eine ist eben die Christusähnlichkeit, wo in der Bibel als auch ein Ziel für uns Menschen gegeben ist, dass wir ihm ähnlicher werden sollen. Und das hat damit zu tun, dass ich mich aktiv bemühe, Sachen zu machen, die ihn widerspiegeln. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber vielleicht auch irgendwann mehr das Bild vom Mond, wo einfach reflektiert, was Gott ist, was Gott in mir ist, wo ich kann reflektieren, zurückstrahlen. Und ich glaube, beides hat die Gefahr, dass ich sage, wo, es ist ja nur der Geist Gottes in mir, der webt und verändert. Mhm. Das ist wahr, wäre aber auch natürlich etwas sehr Einfaches, weil dann kann ich sehr entspannt einfach mal schauen, was passiert. Nee. Ich glaube, es ist etwas Verwobenes. Mein Tun und Sein Tun verändert mich in eine Christusähnlichkeit hinein. Und das ist etwas sehr Schönes und etwas sehr Anstrebenswertes für mich. Wenn ich jetzt Jesus zuschaue, in seinem Reden und Tun, sage ich, das ist schon sehr gut. Und dann muss man aber definieren, wo wollen wir ähnlich werden. Also eben, wenn jetzt alle Jungen in der Schweiz, die eine Ausbildung machen, alle Zimmermann machen, weil sie im Vorbild werden, fragen wir, da hat man vielleicht den Nachfolger nicht ganz verstanden. Das gibt auch ein Chaos in der Schweiz. So viele Zimmermänner brauchen wir da nicht. Und Zimmerfrauen. aber es hat, also eben, wo? Das wäre die Frage, wo will ich seinem Vorbild folgen?
Ja, wo und wie? Also ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht zu stark eben in diesen Leistungsgedanken verfällt. Ne? Da gibt es diese ganz tolle Story, vielleicht kennt ihr die, von den Olympischen Spielen in Barcelona 1992. Da gab es den britischen Läufer, Derek Raymond hieß der, glaube ich. Und er war unter den Favoriten. Ne? Und man dachte sich, boah, hey, das könnte was werden. Und dann sieht man kann das, da gibt's ein ganz tolles YouTube-Video dazu, wo man das quasi live verfolgen kann. Und dann sieht man, wie er richtig gut startet und loslegt. Mhm. Und mittendrin fasst er sich da plötzlich ans Bein, schmerzverzerrt, fängt an zu humpeln und da stürmt sein Vater aufs Spielfeld, auf die Laufstrecke. Und man sieht, wie der Sohn an der Hand des Vaters über die Ziellinie geht. Das finde ich ein ganz starkes Bild für Nachfolge.
Danke für den bildlichen Abschluss. Ich tue das YouTube-Video, das du erwähnt hast, und ich gerade noch verlinken in den Shownotes von dieser Folge, dass man das nachschauen kann und das so bildlich miterleben. Danke auch für die offene Diskussion. Ich finde, über den Text könnte man doch auch deutlich mehr als 11 Minuten, vielleicht sogar 11 Stunden diskutieren, je nachdem, oder wie man mag. Aber danke vielmals für den Einblick und danke vielmals fürs Zuhören von dieser Folge. Und wenn du uns willst, unterstützen willst, ERF Medien, wo der Podcast produziert, lebt von Spenden, dann darfst du uns gerne etwas zukommen lassen, wenn du findest, hey, die Arbeit ist wertvoll und die möchte ich unterstützen. Wie du das kannst, das findest du auch im Link in den Shownotes, eben gerade neben dem YouTube-Video mache ich das parat für dich.
11 Minuten Bibel, ein Podcast produziert von ERF Media Schweiz.